DW Menschen und Märkte.
South Stream. Warum will Bulgarien die Gaspipeline unbedingt bauen? Russische Justiz. Ist das Verfahren gegen Jewtuschenko politisch motiviert? Freihandelsabkommen mit Kanada. Scheitert CETA am Investitionsschutz? Und Versprechen der US-Konzerne. Wie effektiv ist der Kampf gegen Fettleibigkeit? Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. In Berlin verhandelt EU-Kommissar Günther Oettinger mit Vertretern Russlands und der Ukraine zum Thema Gaslieferungen. Dabei geht es auch um die geplante Pipeline South Stream, eines der größten Energieprojekte weltweit. Mit South Stream soll russisches Gas unter Umgehung der Ukraine in Richtung Westeuropa transportiert werden. Schlüsselland dabei ist Bulgarien. Auf Druck der EU ist der Bau von South Stream offiziell beendet. Doch in Bulgarien gehen die Vorbereitungen de facto weiter. Ralf Borchert berichtet.
Es geht um eine Gaspipeline unter Umgehung der Ukraine. Von Russland durch das Schwarze Meer nach Bulgarien, von Bulgarien über Serbien und Ungarn nach Österreich. Es ist ein außerordentlich teures Projekt, betont der bulgarische Energieexperte Atanas Tasev. South Stream kostet insgesamt 60 Milliarden Euro. Es gibt kein vergleichbares Energieprojekt mit einem so hohen Preis. Aus EU-Sicht hat South Stream auch einen hohen politischen Preis. Die Ukraine würde geschwächt, die Energieabhängigkeit Europas von Russland keineswegs verringert, sondern eher verstärkt. Russland hätte die beteiligten Balkanländer strategisch an sich gebunden. Doch diese Länder wollen South Stream, voran das ärmste EU-Land, Bulgarien.
We look at this project as a source of transit fee revenue for Bulgaria.
Wir sehen dieses Projekt als Einnahmequelle durch die Transitgebühren, sagt der bulgarische Wirtschaftsminister Vasil Stonov. Bulgarien ist eines der Länder, die keine Alternative zu russischem Gas haben. Außerdem rechnen wir in der Bauzeit mit 5000 neuen Arbeitsplätzen. Auch das ist ein Gewinn. Die EU hat Bulgarien allerdings zu einem offiziellen Baustopp gezwungen. Begründung: Der russische Energieriese Gazprom ist gleichzeitig Gaslieferant und Betreiber der Pipeline. Das verstößt gegen EU-Richtlinien. Die Bauverträge liegen tatsächlich auf Eis, versichert der bulgarische Wirtschaftsminister. Wir werden nicht versuchen, dieses Projekt gegen den Willen der EU voranzutreiben. In der Hafenstadt Varna allerdings, wo die Pipeline auf bulgarisches Festland treffen soll, gehen die Vorbereitungen gut sichtbar weiter.
What is going on right now on the Bulgarian side is just preparatory works.
Was Sie auf bulgarischer Seite sehen, sind nur Vorbereitungsarbeiten in sehr begrenztem Umfang, so Wirtschaftsminister Stonov. In Varna wird der Bau des Unterwasserabschnitts durch das Schwarze Meer vorbereitet. Am Ende muss die Entscheidung zwischen Gazprom und Russland und der EU fallen.
And Gazprom has to decide with the EU.
Es gibt in Bulgarien auch Gegner des Projekts. Der Umweltaktivist Petko Kovacev etwa sagt, South Stream sei zu teuer, es diene Russland als politische Waffe und werde Bulgarien noch stärker in Richtung des autoritären Regierungsstils Viktor Orbáns in Ungarn rücken. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Korruption. Es geht um enorme Summen. Die Ausschreibungen für den Pipelinebau waren absolut undurchsichtig. Gewonnen haben bulgarische Firmen, die mit dem Oligarchen Dejan Pevski und anderen Machtfiguren im Hintergrund verbunden sind. Kovacev hält es für möglich, dass sich Brüssel am Ende auf einen Deal mit Moskau einlässt. South Stream darf gebaut werden, wenn es Zugeständnisse im Ukraine-Konflikt gibt. In Einklang mit EU-Recht müsste das Projekt aber dennoch gebracht werden. Denkbar ist, dass auch andere Länder als Russland Gas einspeisen dürfen und dass die Aufträge für den bulgarischen Bauabschnitt neu ausgeschrieben werden.
Ralf Borchert berichtete. In diesen Tagen erinnert man sich in Russland wieder an den ehemaligen Jukos-Chef Khodorkovsky. Der bekannte Putin-Gegner saß 10 Jahre im Gefängnis. Sein Ölkonzern wurde zerschlagen. Nun scheint sich der Fall zu wiederholen. Diesmal richtet sich das Verfahren gegen den Oligarchen Jewtuschenko. Hermann Krause erklärt, was dahinter stecken könnte.
Alle Appelle des russischen Unternehmerverbandes haben nichts gefruchtet. Die Staatsanwaltschaft in Moskau geht weiterhin ohne Pardon gegen Wladimir Jewtuschenko vor. Der Milliardär und Haupteigentümer des Ölunternehmens Baschneft bleibt nicht nur unter Hausarrest. Heute wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft nun auch sein Baschneft-Aktienpaket beschlagnahmt hat. Die Börse reagierte mit deutlichen Kursabschlägen. Baschneft gehört zum Mischkonzern Systema. Dieser hat seit der ganzen Affäre fast die Hälfte seines Wertes eingebüßt. Auch heute verloren Baschneft und Systema-Aktien 6 bzw. 10%. Vermutet wird, dass der staatliche Ölkonzern Rosneft, der dringend Geld braucht, Baschneft übernehmen will. Das Privatunternehmen gilt als liquide und als gewinnträchtig. Strippenzieher, so sagen Insider, sei wieder der Putin-Vertraute Igor Sechin, der schon mitgeholfen hat, den Energieriesen Yukos zu zerschlagen. Parallelen zum Fall Michail Chodorkowski werden bereits gezogen. Dieser riet Jewtuschenko, alles schnellstens zu verkaufen und Russland sofort zu verlassen, sonst würde auch er in einem Straflager landen. Chodorkowski war fast 10 Jahre in russischer Gefangenschaft. Die Justiz wirft Jewtuschenko, der in der Branche den Ruf eines Gentlemans genießt, vor, an illegalen Machenschaften beteiligt gewesen zu sein. Der ganze Fall, der mittlerweile als eine politische Affäre eingestuft wird, hat Auswirkungen auf das ohnehin schlechte Investitionsklima in Russland. So verlor auch heute der Rubel gegenüber Euro und Dollar wieder an Wert. An der Börse in Moskau reagiert man nur mit Kopfschütteln und Unverständnis auf das Vorgehen der Justiz.
Ein Bericht von unserem Moskau-Korrespondenten Hermann Krause. EU-Kommissionschef Barroso und der kanadische Premierminister Harper werden heute auf einem Gipfeltreffen in Kanada die Verhandlungen über das Handelsabkommen CETA für abgeschlossen erklären. Doch die darin enthaltene Investitionsschutzklausel ist in Europa noch hoch umstritten. Sowohl die Mehrheit des Europaparlaments als auch die Bundesregierung wollen sie nicht akzeptieren. Was nun? Aus Brüssel berichtet Martin Bohne.
Das Lob unter den Brüsseler Parlamentariern fällt ziemlich einhellig aus. Die EU-Kommission habe mit den Kanadiern ein gutes Abkommen ausgehandelt.
Ich glaube, insgesamt ist in dem Abkommen mit Kanada viel erreicht worden, was die wirtschaftlichen Interessen Europas anbetrifft. Unsere Exportwirtschaft kommt da sehr gut weg,
meint der Vorsitzende des Handelsausschusses Bernd Lange. Nur, wenn da nicht die Klauseln zum Investitionsschutz wären. Die gefallen dem SPD-Politiker gar nicht.
So außergerichtliche Schiedsstellen, die Unternehmen entgangene Gewinne garantieren sollen. Ich glaube, wir haben entwickelte juristische Systeme auf beiden Seiten des Atlantiks. Und da brauchen wir solche intransparenten Organisationen nicht. Und deswegen müssen wir das herausverhandeln.
Die Kritiker dieser Investor-Staat-Streitschlichtungsverfahren, im Handelsjargon ISDS genannt, befürchten Folgendes. Wenn ein ausländischer Konzern meint, dass ihm eine Gesetzesänderung die Geschäftsbilanz verhagelt, dann kann er den Staat bei diesen im Geheimen tagenden Schiedsgerichten unter Umgehung der normalen Gerichtsbarkeit auf Schadenersatz verklagen. Und das unterhöhle die Demokratie und die Souveränität der Staaten. Bernd Lange nennt auch ein aktuelles Beispiel, das interessanterweise auch noch Kanada betrifft. Der kanadische Rohstoffkonzern Lone Pine fordert über eine Tochterfirma in den USA einen 3-stelligen Millionenbetrag von Kanada, weil die Provinz Quebec ein Fracking-Moratorium erlassen hat. Offene Befürworter von ISDS gibt es nur noch wenige. Einer ist der CDU-Europaparlamentarier Daniel Kaspari. Gerade der Exportweltmeister Deutschland habe mit solchen Klauseln zum Schutz von Investoren vor willkürlichen Regierungsentscheidungen sehr gute Erfahrungen gemacht. Und die Regeln im jetzt ausgehandelten europäisch-kanadischen Handelsabkommen seien noch viel besser als die rund 140 von der Bundesrepublik geschlossenen Verträge.
Wir haben es geschafft, das Verfahren transparenter zu gestalten. Und wir haben wirklich sichergestellt, dass es nur um die Fälle geht, in denen ein ausländischer Investor gegenüber einem Inländer benachteiligt wird. Und wir haben sichergestellt, politischer Handlungsspielraum darf nicht eingeschränkt werden. Da hat uns die Kommission einen sehr guten Text geliefert.
Bernd Lange bleibt aber dabei, außergerichtliche Schiedsverfahren passen nicht mehr in die heutige Zeit und da glaubt er die Mehrheit im Europäischen Parlament hinter sich.
Also im Moment sage ich, ein Abkommen mit ISDS wird keine Mehrheit im Europäischen Parlament finden.
Denn ohne die Zustimmung des Europäischen Parlaments kann das Abkommen nicht in Kraft treten. Und auch alle 28 EU-Staaten müssen grünes Licht geben. Und da hat sich Bundeswirtschaftsminister Gabriel gerade für Deutschland glasklar festgelegt. Die Investitionsschutzklauseln seien nicht zustimmungsfähig. Bleibt als Ausweg also offenbar nur, dass die Kanadier sich mit dem Wegfall der ISDS-Klauseln einverstanden erklären. Der derzeit noch amtierende EU-Handelskommissar de Gucht glaubt jedoch nicht an Nachverhandlungen. Dann sei das Abkommen tot.
Auch wenn Mexiko die USA als das Land mit den meisten übergewichtigen Menschen abgelöst hat, ist die Fettleibigkeit in den USA immer noch ein großes Problem. Der haben nun einige Getränkehersteller den Kampf angesagt. Mit kleineren Flaschen und weniger Zuckergehalt wollen sie erreichen, dass die Amerikaner weniger Zucker am Tag zu sich nehmen. Ob das hilft? Aus Washington Martina Butler.
Im Supermarkt in den USA stehen sie dicht an dicht. Hunderte Sorten Brause, von ganz oben bis ganz unten im Regal. Das, was sich die Kunden da aussuchen, soll künftig weniger dick machen. So der Plan der drei größten US-Getränkekonzerne, erklärt PepsiCo-Chefin Indra Nooyi.
We will still commit to reducing calories by 20%.
Wir wollen die Kalorienaufnahme der Amerikaner um 20% senken. Wir werden zuckerreduzierte Getränke nach vorne bringen, kleinere Flaschen verkaufen und in die Forschung investieren, um neue Zutaten und Süßmittel zu finden. Coca-Cola, Pepsi und Dr. Pepper Snapple wollen so helfen, die Fettleibigkeit in den USA zu bekämpfen. Jeder Amerikaner trinkt nach den Erkenntnissen von Marktforschern etwas mehr als eine Dose Brause jeden Tag. Übergewicht ist ein massives Problem. Deshalb gehört zum Plan der Getränkekonzerne auch ein Stück Aufklärung, erklärt Susan Neely, Chefin des Interessenverbandes der Getränkeindustrie. Wir kleben Kalorienzeichen an die Getränkeautomaten, auf Zapfanlagen oder Kühlschränke. Wenn man davor steht, kann man sich überlegen, habe ich heute Sport gemacht, habe ich nur rumgesessen, was kann ich heute trinken? In den vergangenen Jahren haben die Amerikaner immer weniger zuckerhaltige Getränke gekauft. Die Ankündigung passt also zum Trend vieler Konsumenten und ist, was die Kalorien angeht, womöglich auch ein bisschen Augenwischerei, meint Markenexpertin Denise Lee John. Das ist eher symbolisch als ein wirklich maßgeblicher Beitrag. Mit höheren Steuern auf Getränke mit besonders hohem Zuckergehalt oder Warnhinweisen auf den Flaschen könnte es dem Übergewicht eher an den Kragen gehen, sind sich Kritiker sicher. Steuern auf Brause einzuführen wurde schon mehrfach versucht, in vielen Staaten bisher ohne Erfolg. 20 Löffel Zucker schaufeln Amerikaner jeden Tag auf die eine oder andere Weise in sich rein. Dabei ist Fettleibigkeit bei einigen Bevölkerungsgruppen besonders stark. Risa Lavizzo-Murray von der Robert Wood Johnson Foundation, die sich in Sachen Gesundheit engagiert. Das Übergewicht bei Kindern ist insgesamt runtergegangen. Aber bei Leuten mit geringem Einkommen, Latinos oder Schwarzen, sehen wir nicht die gleiche Entwicklung. Da gibt es meist auch mehr Werbung für ungesundes Essen. Auch wenn die Getränkeindustrie mit der Initiative Punkte sammelt, am Ende gibt es einen Knackpunkt. Den Kunden. Das ist das Knifflige. Das eine ist, was verkauft wird, das andere, was getrunken wird. Danach wird das Ganze am Ende beurteilt. Denn erst wenn die Pfunde bei allen Amerikanern purzeln, ist das Ziel erreicht. Ob dafür lange Gänge mit hunderten Sorten zuckerarmer Getränke in kleinen Flaschen und ganz viel Wasser reicht, das muss sich zeigen.
Über den Kampf der Amerikaner gegen Fettleibigkeit berichtete Martina Butler. Das war's von uns. Claudia Rack in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.